Basta Berlin.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlerhaus.
Wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Sie hören Kontrafunk. Wir begrüßen Sie bei Basta Berlin. Mein Name ist Benjamin Golme und hier kommt Folge 302.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. In einer Zeit, in der Deutschland ganz langsam, ganz besinnlich und ganz beschwingt in Richtung Untergang tanzt. Aber keine Sorge, unsere politischen Oberwichtel haben natürlich alles fest im Griff. Zumindest im Würgegriff. Aber wisst ihr was? Wir haben allen Grund für einen vorsichtigen Optimismus.
8% in Deutschland haben ein gefestigtes, rechtsradikales Weltbild. Der Rest ist wahrscheinlich nachvollziehbar frustriert.
Hätte der Graben durch unsere Gesellschaft ein Gesicht, er würde aussehen wie Alena Büchs. Und irgendwie erinnert uns der Zustand des Landes an so eine große, bunte Schneekugel. Einmal kräftig schütteln, und dann in Ruhe zusehen, wie die Flocken aus politischen Fehlentscheidungen langsam auf uns niederrieseln. Oh, du Fröhliche.
Ja. Die einen backen zu Hause leckere Plätzchen, die Regierung backt an ihrer politischen Agenda. Mal zu heiß, mal zu roh, meistens ungenießbar. Aber immer mit dem Hinweis versehen, kann Spuren von Demokratie enthalten. Und dann kommen auch noch diese gemeinen Party-Crasher aus den USA und legen uns so ein echt mieses Geschenk unter den Baum.
Mhm. Einen nationalen Sicherheitsbericht, in dem die uns eine zivilisatorische Auslöschung prognostizieren. Wirklich unangenehm und ganz sicher gelogen. Oder etwa doch nicht? Das schauen wir uns heute genauer an. Aber wir fragen uns auch, worin ist Deutschland eigentlich noch Spitze? Und dabei helfen uns natürlich unsere Öffentlich-Rechtlichen.
Ja, wir fliegen heute mit euch von Berlin einmal quer durch die Republik. Selbstverständlich Kurzstrecke und natürlich erste Klasse. Los geht's in unseren ersten Themenblock.
Liebe Gemeinde, Petrus liebt euch. Im November, da war es noch bitterkalt und wir haben das letzte Gas aus den Speichern gekratzt. Aber im Dezember ist alles anders. Packt die Badehose ein, es geht im Bikini an den Baggersee. Und wer jetzt wirklich noch friert, der macht's am besten wie die deutschen Sozialdemokraten und schwingt das Tanzbein.
Wir haben oben gute Laune, unten gute Laune. Vorne gute Laune, hinten gute Laune, rechts gute Laune, links gute Laune überall.
Das macht gute Laune. Und passend dazu kommt hier die Wettervorhersage für Sozialdemokraten. Und zwar für 2026. Rheinland-Pfalz 22%.
Wow, 22% und das im März. Das ist ja wie mit Sigmar Gabriel in der Sauna. Das ist ja fast schon heiß. Das macht gute Laune.
Baden-Württemberg 10,5%.
Oh, das ist aber gar nicht mal so heiß.
Sachsen-Anhalt 6%.
Ach du Scheiße, das ist jetzt ja wirklich wie mit Sigmar Gabriel in der Sauna. Jetzt mal ganz ohne Ironie. Das ist ja bedenklich.
Nee, das ist die aktuelle Wettervorhersage für die SPD. Im nächsten Jahr sind 5 Landtagswahlen und eins, das kann ich dir jetzt schon versprechen, gute Laune wird's da nicht geben.
Dieses Ergebnis muss aufgearbeitet werden. Dieses Ergebnis wird Konsequenzen haben. Programmatisch, personell, organisatorisch.
Das kann unser aller Vizekanzler schon mal auswendig lernen und dann 5-mal erzählen. Lars Klingbeil ist ja wirklich ein politisches Genie. Er hat einen gewissen Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten der SPD gemacht. Er hat den Papa Schlumpf der Ampelkoalition also schon wieder ins Rennen geschickt. Er hat den SPD-Wahlkampf organisiert und dann ein absolut katastrophales Ergebnis erzielt.
Und dann stellt er sich vor die Presse und fordert personelle Konsequenzen. Damit meinte er übrigens Saskia Esken.
Die hat er abgesägt, um dann selber noch mächtiger zu werden. Jetzt ist er Parteichef und Vizekanzler und Bundesfinanzminister mit dem größten Haushalt aller Zeiten.
Der Mann ist ein politisches Genie. Der ist wie so ein 16-Jähriger im Jahr 2000. Er ist komplett pleite, die 6 Handyverträge wachsen ihm über dem Kopf. Er hat nicht mal mehr genug Geld für Behrensen saurer Apfel. Aber bei Jamba, da gibt es jetzt ein Sparabo. Und weil er damit ja 50% spart, dann schließt er gleich 3 Jamba-Sparabos ab.
What's going on? Es ist wirklich krass. Könnt ihr euch noch erinnern, damals, als die Dinosaurier ausgestorben sind? Ja, wahrscheinlich nicht. Dafür seid ihr noch zu jung. Ferdinand Lassalle könnte euch erzählen, wie das war.
Ferdinand Lassalle gilt als Gründer der Sozialdemokratie. Das ist über 160 Jahre her. Und jetzt gucken wir zu, wie der Dino der deutschen Politiklandschaft stirbt.
Stirb langsam, SPD-Edition. Jetzt erst recht.
Richtig.
Dieses Sterben geht ja schon seit vielen Jahren. Aber 2026, das wird ein ganz besonderes Jahr.
Die Wettervorhersage von 22% in Rheinland-Pfalz, die klingt übrigens nach guter Laune, ist aber auch eine Katastrophe.
Die SPD ist jetzt in etwa so gut wie der Katastrophenschutz im Ahrtal. Bitte noch gendern, dann kann das raus. Die SPD hatte vor 20 Jahren noch 45% in Rheinland-Pfalz. Malu Dreyer kam 2021 immerhin noch auf starke 36%. Aber im kommenden Jahr wird die SPD untergehen. Das ist die Realität. In Mecklenburg-Vorpommern wird sich die SPD nach aktuellen Umfragen halbieren. Und das, obwohl sie mit Manuela Schwesig eine beliebte Landesmutti hat.
Die Mitglieder, aber auch die Bürger sind genervt von dem Chaos, was die SPD in den letzten Tagen angerichtet hat. Und deshalb ist jetzt die SPD-Führung gefragt.
Das ist ja das Krasse. Wir zeigen euch eine Schwesig von 2018 und wissen jetzt schon, dass das die Schwesig von 2026 ist. Die SPD kommt überhaupt nicht voran. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Sie verlieren ihre Hochburgen. Die Bundesländer, in denen sie praktisch ewig an der Macht waren, wo die ganze Lehrerschaft, der Beamtenapparat und die kommunalen Unternehmen von SPD-Lern geführt wurden. Wo der Filz ein angenehmer Teppich war und man es sich da richtig gut gehen lassen konnte.
Liebe Genossinnen und Genossen, ich sag's euch auch und wer es noch nicht gewusst hat, ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen.
Das war Klaus Wowereit im Jahr 2001. Ja, für die Berliner SPD ist die Homosexualität von Klaus Wowereit leider das Einzige, was überhaupt noch gut ist. Die SPD steht bei Umfragen aktuell bei 13%.
Das hat natürlich Gründe und als Berliner nennen wir euch jetzt mal 3 davon.
Nummer 1, 2009, da war Kältewinter in Berlin. Die Winterdienste hatten den Schnee nicht rechtzeitig entfernt, der Schnee ist aufgetaut, dann ist er wieder gefroren. Das Ganze hat sich dann mehrfach wiederholt und dann blieb es über viele Wochen kalt. Das bedeutet, wir hatten 2 Monate lang eine Eisfläche und tausende Knochenbrüche. Und was hat Bürgermeister Wowereit gesagt? DBZ schreibt im Februar 2010.
Wowereit bekommt Frostfrust zu spüren. Der regierende Klaus Wowereit muss sich den aufgestauten Zorn der Berliner über das Eischaos anhören. Dann kommen Sie mal zu mir an den Kurfürstendamm. Da können Sie dann Holiday on Ice mit mir machen. Da fliegen Sie auf die Schnauze.
Das mag ich an den Berlinern so gar nicht. Die haben nämlich eine Berliner Schnauze und denken, das wäre irgendwie lustig oder irgendwie charmant. In Wirklichkeit ist es einfach nur noch ätzend. Derselbe regierende Bürgermeister hat übrigens dann später, ich glaube, das war ein Jahr später, gesagt, nee, wir brauchen das technische Hilfswerk nicht. Wir sind ja hier kein Katastrophenverein. Wir sind ja hier nicht Haiti. Gut, Herr Regierender, wenn Sie meinen. Damals hat der Bürgermeister das Problem also einfach nicht ernst genommen, hat sich darüber lustig gemacht und gesagt, da kann man halt nichts machen. Das ist halt ein Wetterphänomen. Die Berliner haben sich aber ihre Oberschenkel gebrochen, die Hüften, die Arme, die Schultern. Die brechen sich das sogar direkt vor den Toren des Bürgeramts, weil auch da nicht gestreut war. Es wird überhaupt nirgendwo ausreichend gestreut. Das Eis wird monatelang auch nicht entfernt. Die Winterdienste werden auch nicht zur Verantwortung gezogen. Und der Chef vom Ganzen hat gesagt, Pech gehabt. Das war Klaus Wowereit. Aber da war ja noch mehr.
Es war am Donnerstag mal wieder an Klaus Wowereit, das BR-Desaster schönzureden. In seiner zweiten Regierungserklärung nach der Absage des geplanten Eröffnungstermins im Mai entschuldigte er sich für die Fehler. Einen Rücktritt als Aufsichtsratsvorsitzender lehnte er aber kategorisch ab.
Es kommt darauf an, die Verzögerung möglichst gering zu halten und den Flughafen trotz des massiven Rückschlags wieder voranzubringen.
Das sagte Klaus Wowereit bei der 3. Terminverschiebung des Flughafens BER. Das war im Jahr 2012. Wowereit sagte zu dem Zeitpunkt, dass der BER im Oktober 2013 fertig werden wird.
Wann wurde der denn fertig?
Im Oktober.
Klasse.
2020.
Oh. Und ein drittes Beispiel für die Berliner SPD haben wir auch noch für euch. Dabei geht es um das Leib- und Magenthema der Partei generell: soziale Gerechtigkeit und bezahlbare Mieten.
Erzähle ich euch einen Schwank aus meiner Jugend. Ich bin mit 19 Jahren ausgezogen, von den Eltern jedenfalls. Zuerst ging es nach Prenzlauer Berg, dann habe ich in Charlottenburg gewohnt, dann im Tiergarten, dann in Neukölln. Dann war ich kurz in Greifswald und dann bin ich wieder zurück nach Neukölln. Also kein Scherz, mit 24 Jahren hatte ich bereits 6 Wohnungen. Das war damals in Berlin möglich. Wer bereit war, in den miesesten Gegenden der Stadt zu wohnen, der hat da wirklich die besten Wohnungen bekommen. Da wollte nämlich keiner hin. Aber dann hat sich der Wind so langsam gedreht. Auf einmal gab es Schlangen bei Wohnungsbesichtigungen. Erst in den Szene-Kiezen, dann auch in den schlechteren Stadtteilen.
Mit der Nachfrage wuchsen auch die Preise. Wer neu mieten wollte, musste tiefer in die Tasche greifen. Das Wohnungsshopping von Herrn Golme fand ein Ende. Und mit den Jahren wurde das natürlich immer heftiger. So heftig, dass die Berliner und die Zuzügler aus Deutschland und aus dem Ausland kaum noch eine Chance auf eine neue Wohnung hatten. Und die SPD hat diese Entwicklung jahrelang verschlafen. Beispielhaft für die Nonchalance der Sozen hier nochmal ein Artikel von 2011 aus der Morgenpost.
Wowereit hält höhere Mieten für ein gutes Zeichen. Der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit sieht in den steigenden Wohnungsmieten in Berlin kein Problem. Dieser Trend zeige die größere Kaufkraft in der Stadt. Letztendlich müsse man sich generell darauf einstellen, dass in Berlin vieles teurer werde.
Inkompetenz, Verschwendung, Ignoranz.
Noch ein letztes Wort dazu.
Ja.
Also es war eine Entwicklung auf dem Berliner Wohnungsmarkt, die sich dann halt angekündigt hat. Und
klar,
wer davon betroffen war, also die Berliner, die wussten das auch. Die Politik hat es ja auch wahrgenommen. Aber sie haben eben nicht dagegen gesteuert. Und dann kam ja dann auch noch verschärfend hinzu, dass seit 2015 immer mehr Flüchtlinge nach Berlin gekommen sind. So, und so wurde das zu einem Schmelztiegel mit der Konsequenz, die wir jetzt haben. Keine Wohnung mehr, keiner kann sich mehr bewegen. Und das ist das Problem. Aber das Problem, das adressieren sie ja heute noch nicht. Die mieten ja etliche Hotels und irgendwelche Unterkünfte für hunderte Millionen Euro und kriegen es mit dem Neubau nicht ausreichend hin.
Ich sag ja, Inkompetenz, Verschwendung, Ignoranz sind die Merkmale der SPD. Und das sind auch die Gründe für ihren Niedergang. Das sieht man in der Hauptstadt besonders deutlich, finden wir.
Aber wisst ihr, was kommt, wenn die SPD in Berlin untergeht? Ich sag's mal so, stellt euch vor, ihr fahrt auf der Titanic in Richtung Amerika. Plötzlich gibt es da dieses Eisbergproblem. Das Schiff hat schon ordentlich Schlagseite, aber die Kapelle spielt noch. Und ihr denkt euch so, naja, solange die Musik gut ist, geht's ja noch. Das ist die Situation in Berlin, vor der Wahl 26. Und was kommt danach?
Palästina-Vorstoß. Berlins Spitzenlinke will Ramallah als Partnerstadt. Der nächste Palästina-Vorstoß von der Frau, die Berlins Bürgermeisterin werden will. Elif Eralp fordert eine Städtepartnerschaft zwischen der deutschen Hauptstadt und der Stadt Ramallah.
Ja. Ich sehe es schon vor mir. Berlin, das Ramallah des Nordens.
Wir machen einen neuen Großbezirk aus Tempelhof, Schöneberg, Kreuzberg und Berlin-Neukölln wird Berlin-Ramallah.
Berlin-Ramallah, morgen 12 Grad und Nebel.
Nee, das sind die Shisha-Bars.
Berlin und Ramallah, eine Städtepartnerschaft zwischen Orient und Okzident. Es könnte so schön werden, aber es gibt leider schlechte Nachrichten. Ramallah hat abgesagt, Berlin ist denen leider zu abgefuckt.
Gott. Spaß beiseite, Freunde. In Sachsen-Anhalt, da steht die SPD in den Umfragen bei 6%. Die Partei fragt sich, was soll man da jetzt machen?
Noch schnell die Verfassung ändern.
Ah, ja.
Die 5%-Hürde ist undemokratisch. Die muss weg.
Mhm.
3% ist demokratisch.
Das ist eine demokratische Lösung für Sachsen-Anhalt. Hast du auch was für Rheinland-Pfalz? Ne? Weil da gibt es ja noch immer viele SPD-Bürgermeister und die würden wahnsinnig gern ihren Job behalten. Kann man da irgendwas machen?
Aber klar doch.
Im kommenden März wird in Rheinland-Pfalz im beschaulichen Niederolm ein neuer Bürgermeister gewählt. Ein Teil der Bewerbung um die Bürgermeisterkandidatur: man muss versichern, kein Mitglied bestimmter extremistischer Vereine zu sein. Aufgeführt in der Liste dieser Organisationen auch die Alternative für Deutschland.
Auf der Liste stehen übrigens auch die Hamas, der Islamische Staat und Al-Qaida.
Ich wusste gar nicht, dass Al-Qaida in Deutschland zu Wahlen antritt.
Naja, noch nicht. Das ist dann geplant für Berlin-Ramallah.
In Rheinland-Pfalz will ein AfD-Kommunalpolitiker zur Bürgermeisterwahl antreten. Dafür muss er aber erstmal versichern, nicht in der AfD zu sein. Das kann er ja gar nicht. Darum kann er auch nicht kandidieren. Ist doch logisch, oder?
Nein, das ist ganz anders. Das sagt SPD-Innenminister Michael Ebling.
Ich kenne noch keinen Grund, warum der genannte Kandidat nicht antreten darf. Er behauptet es, dass es vielleicht so sein könnte. Entscheiden, ob er kandidiert, sind objektive Wählbarkeitsvoraussetzungen nach der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz und am Ende eine Entscheidung eines Wahlausschusses. Aber das hat nichts mit der Partei zu tun.
Wie bitte? Also es gibt da diese Extremismusliste mit der AfD und mit Al-Qaida. Wer draufsteht, darf nicht kandidieren. Aber über die Kandidatur entscheidet der Wahlausschuss. Warum gibt es dann diese Extremismusliste? Weltnachrichtensender hat nachgefragt, und zwar bei Josef Franz Lindner, Verfassungsrechtler an der Universität Augsburg.
Naja, in dem Augenblick, in dem ein AfD-Mitglied wahrheitsweise angibt, er ist Mitglied der AfD, wird ihn der Wahlausschuss von der Wahl ausschließen. Das ist zumindest die Gefahr, die hier besteht, wenn ich so eine Regelung aufsetze, dass sich das eben zu einem Automatismus entwickelt, der aber als solches, und das muss man nochmal ganz klar sagen, verfassungswidrig ist.
Oder wie die SPD sagt, demokratisch.
Gute Laune. Demokratisch, demokratisch, vorne demokratisch, hinten demokratisch, unten und links und rechts. Das ist wirklich genial. Die AfD als Ganzes zu verbieten, ist ja wirklich ein bisschen kompliziert. Mhm. Man braucht den Bundestag oder den Bundesrat oder die Bundesregierung muss es sich trauen. Dann kommt das Bundesverfassungsgericht und das hat alles wirklich viele Nachteile.
Ja, das Verfahren, das kann sich in die Länge ziehen und in der Zwischenzeit gewinnt die AfD eine Wahl nach der anderen.
Während des Verfahrens kann der Geheimdienst dann auch kein neues Material mehr gegen die AfD sammeln. Die V-Männer müssen abgezogen werden.
Wenn es ganz übel kommt, wird im Laufe des Verfahrens bekannt, wie viel Verfassungsschutz bereits in der AfD aktiv ist. Man stellt sich mal vor, wenn besonders radikale Äußerungen gar nicht von echten AfD-Leuten gekommen sind, sondern von U-Booten des Geheimdienstes.
Und genau diese Äußerungen seit Jahren von Medien und Politikern gegen die Partei verwendet werden. Und am Ende kommt der GAU. Das Bundesverfassungsgericht lehnt das Verbot ab. Die AfD hat auf einmal den Stempel demokratisch und bleibt wählbar.
Ja, das ist viel zu viel Risiko. Deswegen wäre es doch besser, andere elegante Wege zu finden. Man verhindert die Kandidatur von Kommunalpolitikern. Dadurch bleiben die SPD-Leute Bürgermeister und Landräte.
Und wenn es den AfD-Männern nicht passt, dann sollen sie doch klagen.
Ja, da klagen sich Dutzende kleine Politiker, vielleicht sogar Ehrenamtliche, durch die Mühlen der deutschen Justiz. Sollen sie machen? Kostet Geld, kostet Zeit und zur Wahl sind sie trotzdem nicht zugelassen.
Das verschafft den wirklich demokratischen Parteien wie der SPD mehr Zeit im Rathaus. Nochmal 5 Jahre und dann ist der BER bestimmt fertig. Entschuldigung. Nochmal 5 Jahre und dann wird bestimmt keiner mehr die AfD wählen. Vogelstrauß-Prinzip, Marke SPD.
Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Genug von der SPD. Wir haben ja auch noch andere klasse Parteien als Alternative zu den Sozen. Zum Beispiel 3 Frauen, die in den vergangenen Tagen viral gegangen sind.
Hier zu sehen von links nach rechts, Ulle Schaufs, die Sprecherin für Frauenpolitik im Bundestag. Daneben ist Britta Hasselmann und wir sehen Katharina Dröge.
Alle 3 Frauen sind Spitzenpersonal der Grünen. Sie protestieren hier gegen Gewalt gegen Frauen.
Ich dachte, die werben hier für Gewalt von Frauen. Mal ehrlich, die 3 sehen doch aus wie Mobber und Schulhofschläger.
Ja.
Ich dachte mir, wenn wir da jetzt noch Franziska Brandner in ihrer Bomberjacke dazustellen, fehlt nur noch der Baseballschläger.
Lustig, Benjamin, ja, aber mit einer von Ihnen, da wirst du möglicherweise noch mehr lachen, mit der Dame ganz rechts, Katharina Dröge. Sie meint, die Grünen seien eine Partei, die nicht
mitmacht beim Wettbewerb der Populisten, den Drang verspürt, hineinzugeraten in die Spirale all derjenigen, die gerade dabei sind, den Ton immer lauter, immer schriller, immer stärker in der Überzeichnung zu setzen. Wir glauben, es braucht weiterhin in diesem Land eine politische Kraft, die darauf setzt zu sagen, schaltet mal den Kopf ein.
Und die meint die Grünen?
Ja, klar.
Das ist wirklich lustig. Du hast nicht so viel versprochen. Unfassbar. Die Grünen als die Stimme der Vernunft.
Da wird man sprachlos. Die Grünen.
Moment, das war nicht der Grund, warum du jetzt schallend loslachen solltest. Der Grund kommt hier. Vor rund einer Woche hat sich Katharina Dröge auf Instagram geäußert.
Wusstet ihr, dass die 50 reichsten Menschen auf der Welt in 90 Minuten mehr klimaschädliche Emissionen verursachen als ein durchschnittlicher Mensch in seinem ganzen Leben?
Das wusste ich ja noch gar nicht. Was machen wir denn dann mit den 50 reichsten Menschen der Welt?
Wir finden, wer Emissionen verursacht, muss dafür auch die Verantwortung übernehmen. Insbesondere, wenn er so sehr in der Lage ist, auch zu zahlen. Und deshalb wollen wir, dass Deutschland sich der Initiative von Frankreich und Spanien anschließt. Denn die schlagen vor, Flüge mit Privatjets oder First- und Business-Class-Tickets höher zu besteuern. Wir bringen einen Antrag genau dazu in den Deutschen Bundestag ein.
Hä? Also erst redet sie von den 50 reichsten Menschen der Welt, dann aber redet sie von Business-Class-Flügen. Das ist doch irgendwie was anderes.
Nee, eigentlich nicht. Sie zielt ab auf die oberen 10.000, die einen Privatjet haben, eine Yacht oder erste Klasse fliegen. Dazu gehören laut Katharina Dröge eben auch die Leute in der Business-Class. Das sind Reiche und Reiche sollen endlich bezahlen.
Kann man ja meinen, aber du hast mir versprochen, dass ich lachen werde. Lustig finde ich das jetzt nicht.
Nee, lustig wird's jetzt.
Seit Mitte September dürfen die 630 Mitglieder des Deutschen Bundestages bei Flügen ab 2 Stunden wieder Business Class buchen.
Ist nicht wahr. Die grüne Dröge oder auch die Dröge Grüne, die Dröge von den Grünen halt, die fordert mehr Steuern für Reiche. Business Class Gäste sollen mehr zahlen, denn die haben's ja. Und wer fliegt Business Class? Die oberen 630 aus Deutschland, die Mitglieder des Bundestags.
Ja, die Politik ruft die Bürger zum Sparen auf, doch die Abgeordneten selbst gönnen sich wieder mehr Komfort. Eine frühere Sparregel, die Economy auf allen kürzeren Strecken voraussah, die wurde abgeschafft. Viele Dienstreisen in Europa werden damit jetzt wieder deutlich teurer. Ein Beispiel, ein Flug von Berlin nach Rom kostet Eco 180 Euro, in der Business aber fast 500 Euro.
Unfassbar. Im September wird im Bundestag beschlossen, dass die Abgeordneten wieder Business Class fliegen. 3 Monate später stellt sich die Dröge hin und wettert gegen die Business Class. Warum ist die Dröge eigentlich damals nicht auf die Barrikaden gegangen, als der Bundestag das Fliegen in der Business Class wieder erlaubt hat? Haben wir alle ja nichts von gehört, ne? Vertreter aller Fraktionen haben das im Ältestenrat abgenickt.
Aber Marcel, das ist ja nur halb so schlimm, denn Grüne fliegen nicht.
Nein, die fliegen nicht. Außer Annalena Baerbock. Die ist so abgehoben, manche halten sie schon für eine Taube. Keine Friedenstaube.
Aber Annalena Baerbock ist ja nicht Business Class geflogen.
Nee, die ist Privatjet geflogen.
Ja, stimmt. Die grüne Baerbock ist halt die Schande der Partei. Hochgestochene, arrogante Privatjetterin mit Privatfriseurin und Visagistin. Und egal, wie viel Schminke sie aufträgt, sie bleibt das hässliche Gesicht der Partei. Denn sie zerstört das Klima. Aber sonst sind die Grünen einwandfrei, da fliegt keiner.
Naja, außer einer, ein gewisser Cem Özdemir. Und der vereinigt gleich 2 ganz schwierige Eigenschaften. Er ist Grüner und Schwabe. Er verfügt also über Doppelmoral und Sparsamkeit. Das ist im 2002, ist ihm das da zum Verhängnis geworden. Der Spiegel hat berichtet. Özdemirs Miles and Moritz-Affäre. Seit gestern sehe er sich zudem mit dem Vorwurf konfrontiert, bei dienstlichen Flügen erworbene Bonusmeilen für Privatflüge genutzt zu haben. Diesen Vorwurf könne er nicht entkräften.
Özdemir ist damals als Politiker mit der Lufthansa geflogen. Natürlich gratis, das hat der Steuerzahler bezahlt. Die Meilen dafür hat er aber auf seine private Miles and More-Karte gebucht. Und davon hat er dann Urlaubsreisen gemacht. Bei dem Schwaben das Gehalt des Abgeordneten nicht gereicht hat. Und die ganzen Vorteile der Politikkarriere, die waren noch zu wenig für ihn. Deswegen hat er sich halt einfach bereichert. Özdemir, das hässliche Gesicht der Grünen zur Jahrtausendwende.
Aber damit übrigens nicht genug. Der größere Skandal war, dass Özdemir sich 80.000 Euro von einem Lobbyisten geliehen hat, zu einem günstigen Zinssatz.
Und sich also hat kaufen lassen. Oder erpressbar wurde. Oder der Anschein der Käuflichkeit und Erpressbarkeit entstanden ist.
Ja, und das ausgerechnet bei der Transparenzpartei Die Grünen.
Aber Freunde, das ist lange her. Und die Grünen fliegen nicht mehr. Würden sie nie tun.
Am kommenden Samstag bin ich wieder in meiner Heimat. Ich fliege nach Stuttgart, dann nehme ich die S-Bahn und ich lande am Endbahnhof Bad Urach. Da ist meine schwäbische Heimat und die lasse ich mir von Ihnen nicht kaputt machen.
Genau, die mache ich nämlich selber kaputt. Mit meiner Scheißfliegerei. Ich zerstöre meine Heimat lieber selbst. Mit meinem Kerosin, mit meinem CO2 und mit meiner Business Class.
Beruhige dich. Cem Özdemir, der kann nicht mit der Business Class von Stuttgart nach Berlin fliegen. Nee, die neue Regel besagt nämlich, das gilt erst für Flüge ab 2 Stunden. Der Flug von Berlin nach Stuttgart ist zu kurz für die Business Class.
Viele Dienstreisen in Europa werden damit jetzt wieder deutlich teurer. Ein Beispiel, ein Flug von Berlin nach Rom kostet Eco 180 Euro, in der Business aber fast 500 Euro.
Ja, ich weiß. Aber jetzt rate doch mal, wen ich neulich am Flughafen BER getroffen habe. Cem Özdemir.
Du bist nach Stuttgart geflogen?
Nein, ich bin nach Rom geflogen. Und da habe ich Cem Özdemir am Gate getroffen.
Was wollte denn Cem Özdemir in Rom?
Gar nichts. Der wollte nach Stuttgart. Aber der ist über Rom geflogen, damit er in der Business Class sitzen kann.
In einer Sache können wir euch jetzt allerdings beruhigen. Cem Özdemir fliegt nicht als Bundestagsabgeordneter Business Class. Er fliegt auch nicht als Bundestagsabgeordneter Economy. Er ist kein Abgeordneter mehr.
Ja, Cem Özdemir fliegt einfach auf die Schnauze. Und zwar nächstes Jahr bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg.
Richtig. Wenn die Klimakiller von den Grünen nicht endlich aufhören zu fliegen, dann sehe ich wirklich keine Hoffnung mehr für unsere schwäbische Heimat. Weißt du, Benjamin, das ist ja hier für das ganze Land ganz schlimm. Ach, was für die ganze Welt. Leute, wir leben in einer Zeit der Erderhitzung. Wir müssen was tun. Ich habe da Angst, dass es schon zu spät ist, Benjamin.
Ja, Herr Joppa, da habe ich jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche hättest du denn gerne zuerst?
Die gute bitte.
Die Antwort ist Vulkane.
Was ist mit Vulkanen?
Ich glaube, Vulkane sind das Einzige, was die Grünen vom Fliegen abhalten kann.
Diese gigantische Aschewolke sorgt für Chaos im europäischen Luftverkehr. Von Skandinavien über England bis Deutschland sind Flüge betroffen. Ursache ist dieser Vulkan in Island. Mit seinem Ausbruch stößt er riesige Aschemengen aus.
Eyjafjallajökull, so haben wir den Vulkan 2010 genannt. Der Flugverkehr war tagelang unterbrochen, selbst für die Grünen.
Und das ist jetzt die gute Nachricht. Wir brauchen einen Vulkanausbruch. Was sind denn dann die schlechten Nachrichten?
Nun, Vulkane. Vulkane könnten unser Untergang sein.
An incredible sight at the summit of Kilauea volcano on Saturday morning as episode 38 erupted huge lava fountains across the caldera, destroying one of the webcams that was live streaming the event.
Das ist ein aktueller Vulkanausbruch von Hawaii. Mal wieder ein spezieller Name. Das ist der Kilauea-Vulkan. Mein zweitliebster Vulkan nach dem Eyjafjallajökull. Kilauea ist am 6. Dezember ausgebrochen, pünktlich zu Nikolaus. Und der pustet jetzt munter Asche und CO2 auf die Erdoberfläche.
Und das ist natürlich der Vorbote der nächsten Klimakatastrophe. CO2, die Erderhitzung, es geht wieder los. Was machen wir denn jetzt?
Also erstmal fragen wir beim Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung nach. Mhm. Kann es sein, dass Vulkane das Klima verändern? 2017 veröffentlicht das Geomar Ergebnisse in der Fachzeitschrift Nature.
Vulkanisches CO2 als Ursache globaler Erwärmung vor 56 Millionen Jahren. Schlüssige Beweise für die Ursache des Paläozän-Eozän-Temperaturmaximums vorgelegt. Ein in geologischen Maßstäben rasanter globaler Temperaturanstieg zwischen den Erdzeitaltern Paläozän und Eozän wird in der Wissenschaft gern als Vergleichsfall für den aktuellen Klimawandel herangezogen.
Die Forscher sind also der Überzeugung, dass der Ausbruch von Vulkanen zu einem enormen Anstieg der Temperatur geführt hat. Und verbinden das mit dem heutigen Klimawandel, den die Klimaforscher aus den Aufzeichnungen ja herauslesen.
Bedeutet das etwa, wir können uns den ganzen CO2-Bums sparen, weil die Vulkane uns sowieso alles kaputt machen?
Naja, also es gibt Fachleute, die meinen, wir sollten uns den CO2-Bums grundsätzlich sparen.
Ja.
Aber du fragst mich jetzt als Klimaexperte,
natürlich,
als Klimaforscher. Mhm. Also wenn du jetzt fragst, ob die Vulkane das alles kaputt machen können, ja klar, die Vulkane können alles kaputt machen. Ob sie das derzeit machen, da möchte ich gerne das Deutsche Umweltbundesamt zitieren. Übersehen die Klimatologen die vulkanischen Einflüsse auf das Klima? Ist der vulkanische CO2-Ausstoß nicht bedeutender als der des Menschen?
Ah. Das Umweltbundesamt gibt selbst die Antwort: Nein, der vulkanische CO2-Ausstoß sei unbedeutend. Ursache für den Klimawandel seien die Menschen. Zitat: Die vulkanischen CO2-Emissionen sind dagegen viel geringer. Sie betragen etwa 0,3 bis 0,6 Milliarden Tonnen Kohlenstoffdioxid pro Jahr. Das entspricht, verglichen mit den Emissionen des Menschen, 0,7 bis 1,5%.
Die vulkanischen CO2-Emissionen betragen also maximal 1,5% der menschlichen Emissionen. Wisst ihr, was dazu ganz gut passt?
Die Grünen.
Nein, die Grünen sind jetzt nicht immer die Antwort auf alles. Nein, das passt zu den CO2-Emissionen von Deutschland. Bei der Tagesschau lesen wir: Nach Angaben des Umweltbundesamts betrugen die CO2-Emissionen im Jahr 2021 insgesamt 760 Millionen Tonnen. Dass Deutschland damit für 1,8% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist, deckt sich mit der Einschätzung verschiedener Organisationen.
Deutschland und die Vulkane sind also gleichbedeutend.
Ja, ungefähr.
Die Vulkane werden vom Umweltbundesamt als unbedeutend bezeichnet.
Ja, das ist richtig.
Bedeutet das nicht, dass Deutschland auch unbedeutend ist?
Das kann man so sagen.
Das sind doch mal gute Nachrichten für uns. Vielleicht sollten wir das viel öfter sagen.
Ja, mach ruhig. Dann kannst du halt leider nicht mehr Bürgermeister werden.
Ich habe das Mikrofon, Gott sei Dank können Sie es mir nicht abstellen. Ich weiß, von dem Regime, in dem Sie träumen, könnte man das Mikrofon abstellen. Aber das kann man hier Gott sei Dank nicht. Und Sie werden es nicht schaffen. Glauben Sie es mir.
Wir haben das Mikrofon und noch können Sie uns das nicht abdrehen. Schöne Grüße übrigens an das Potsdam-Institut für Schamanismus.
Wir haben noch eine knappe halbe Stunde. Wir starten in unseren zweiten Themenblock.
So ist es. Ich finde, wir können an dieser Stelle ja auch mal ein bisschen Optimismus zeigen. Es ist ja nicht alles schlecht, oder? Ich gehe sogar so weit zu sagen, eigentlich ist Deutschland doch recht spitze.
Bei Steuern und Sozialabgaben?
Nee, ich meine finanziell. Deutschland ist ein reiches Land. Wir haben Geld.
Für Rüstungskonzerne und die Ukraine?
Nee, ich meine für das Volk. Deutschland hat ein tolles Sozialsystem.
Das wegen Zuwanderung, Überalterung und Missbrauch kollabiert.
Ja, aber da wird ja jetzt was getan. Ich habe gehört, da wird jetzt richtig Tempo gemacht.
Die Bundesrepublik Deutschland ist kein Schnellboot.
Ach was, was sind wir denn dann?
Ein Katamaran bei Flaute?
Benjamin.
Oder vielleicht ein löchriges Schlauchboot?
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Dickschiff. Jedenfalls ein ziemlich großer Tanker. Mit ziemlich großen Motoren. Aber auch einen solchen großen Tanker fahren Sie nicht innerhalb von wenigen Tagen
vor die Wand. Dafür braucht es ein paar Jahre Merkel, ein paar Jahre Ampel, nun den Fritze Merz.
Na, wobei, Marcel, also mir fällt da eine Sache ein, in der Deutschland wirklich Weltspitze ist. In der Finanzierung seines öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und am Montagabend konnte man in der ARD wieder auf beeindruckende Art und Weise sehen, dass sie rund 9 Milliarden Euro pro Jahr richtig gut angelegt sind.
Zur Erinnerung, laut Umfragen sind rund 70% der Deutschen aktuell unzufrieden mit dem Kanzler und seiner schwarz-roten Koalition. Wenn der sich dann einem Studiopublikum stellt, könnte man also massenweise Kritik erwarten.
Man könnte. Und in der ARD-Sendung Die Arena, Ihre Fragen an Friedrich Merz, war das dann tatsächlich auch der Fall.
Warum soll ich für dieses Land kämpfen, wenn mir das Land nicht das Gefühl gibt, dass es für mich kämpft?
Welche Steigerung soll es eigentlich noch geben, wenn die NATO Russland schon unendlich überlegen ist?
Was machen Sie, wenn hinter der Brandmauer, so will ich es mal formulieren, die größte Wählergruppe steht?
Mit welchem Handwerker würden Sie sich vergleichen?
Maurer?
Ja, ja, Brandmaurer. Wir haben uns die Sendung angeschaut und unser Fazit, das war für Friedrich Merz sicherlich kein Wohlfühltermin. Das war aber auch überhaupt nicht zu erwarten. Schon gar nicht in einer Show, die von Luisa Neubauers Kuschelpartner Luis Klamroth moderiert wird.
Man kann das Fazit ziehen. Die meisten Fragen an Merz kamen aus dem eher linken Spektrum. Es ging um ungleiche verteilte Vermögen, um die Stadtbilddebatte, um den Wehrdienst, um den Kampf gegen rechts. Und unter den Fragestellern war laut ÖRR-Blog auch mindestens eine Lokalpolitikerin der Partei Die Linke. Und im Laufe des Nachmittags kam dann noch ein Grüner dazu, der war auch dabei.
Die Krönung dieses öffentlich-rechtlichen Theaters war dann aber die Sendung direkt im Anschluss der einstündigen März-Arena. Die 100 mit Ingo Zamperoni. Die Frage des Abends: Werden wir gut regiert? Und zu Beginn ergab sich da beim Studiopublikum dieses Bild.
76, mehr als drei Viertel von Ihnen sagen, nein, wir werden nicht gut regiert derzeit. 15% sagen ja, alles in allem ganz okay. Und dann bin ich mal gespannt, ob vielleicht im Laufe dieser Sendung durch die Argumente die eine oder die andere Richtung oder die andere Meinung sich verändert.
Ui, 76% sind also keine Fans der aktuellen Regierung. Das Konzept der Sendung sieht nun vor, dass verschiedene Pro- und Kontra-Argumente vorgetragen werden. Ist Deutschland vielleicht gar nicht so schlecht, wie es immer dargestellt wird? Immerhin sind wir drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, Stand jetzt. Dieses Argument wurde dann auch vorgetragen. Und worin sind wir sonst noch gut?
Patente, auch da ist Deutschland Platz 5 der Welt. Letztes Jahr 133.000 Patente, die aus Deutschland gekommen sind. Jetzt sagen manche, naja, was sind denn das wohl für weltbewegende Patente? Beispiel gefällig? Die beiden hier. Das kam aus Deutschland. Die haben mitgeholfen, maßgeblich Corona in den Griff zu kriegen.
Ja, Wahnsinn. Uğur Şahin und Özlem Türeci, die Gründer von BioNTech. Ich sag ganz ehrlich, das überzeugt mich nicht.
Dieses Patent hat vor allem wenige sehr, sehr reich gemacht. Außerdem haben die Produkte von BioNTech Pfizer nachweislich zu tödlichen Nebenwirkungen geführt.
Das ist deren Argument, dass Deutschland Spitze ist? Also da muss echt noch mehr kommen.
Kein Problem. Bitteschön.
Sagt Ihnen der Begriff New Space etwas? Das ist neue Technologie für den Weltraum. Wir wollen in Deutschland kleine Transporter entwickeln und sind da weltweit führend, wenn es darum geht, Satelliten oder andere Technik ins All zu bringen. Macht uns übrigens unabhängig von Elon Musk.
Ach was, Deutschland ist weltweit führend, wenn es darum geht, Satelliten ins All zu bringen? Wusste ich gar nicht.
Stimmt ja auch nicht. Also aktuell hat die Bundesrepublik in etwa 80 aktive Satelliten im Orbit.
Spitze.
Insgesamt gibt es derzeit rund 13.000 aktive Satelliten im All. Und über 60% stammen allein von Elon Musks Unternehmen Starlink.
Aber klar, Deutschland ist weltweit führend. Sag mal, wurde in diesem Jahr nicht versucht, erstmals eine deutsche Rakete von europäischem Boden dazu starten und damit dann selbst möglicherweise Satelliten ins All zu bringen?
Richtig, Ö24 berichtet.
Vom norwegischen Raumfahrtzentrum Andøya aus hebt eine unbemannte Testrakete der deutschen Firma ISA Aerospace ab und stürzt kurz darauf zu Boden. Das Ziel: Europas Einstieg in den Markt für Satellitenstarts. Trotz des Fehlschlags spricht das Unternehmen von einem erfolgreichen Start. Man habe wichtige Daten gesammelt, die für künftige Flüge genutzt werden sollen.
Verstehe. Während wir also noch Daten sammeln, wurden wir in Sachen Weltraumtechnik und Trägerraketen bereits von Indien, Japan, Südkorea und auch den Vereinigten Arabischen Emiraten überholt. Von China und den USA müssen wir jetzt mal gar nicht reden.
Es ist völlig unverständlich, warum die ARD gerade dieses Argument aus dem Hut gezaubert hat. Aber Marcel, das kann ja nicht alles gewesen sein. Was zählt laut Öffis denn noch zu unseren Stärken?
Na, also in der Sendung wurden zum Beispiel die 500 Milliarden Euro Sonderschulden abgefeiert, nach dem Motto, sowas ist nur in Deutschland möglich.
Ja, super. Also meiner Meinung nach ganz klar auf der Kontra- und nicht auf der Pro-Seite.
Dann wurde gesagt, dass die Zahl der Asylantragsteller seit Jahresbeginn deutlich nach unten gegangen ist.
Also, was nochmal genau diese Asylantragsteller angeht, das ist ja nochmal das Ding. In der ARD sagt Frau Planken tatsächlich zur guten Sendezeit, gute Nachricht, die Anträge sind zurückgegangen. Mhm. Also das ist etwas, was man im deutschen Fernsehen eigentlich gar nicht sagen durfte.
Richtig.
Es ist gut, dass wir weniger Ausländer bekommen. Das ist ja eine fürchterliche Ansicht. Wie kriegen wir denn das Land bunt? Mhm. Diese Sendung ist also von vornherein voller Widersprüche.
Ja.
Aber was diese Asylanträge angeht, ja, das ist jetzt mal passiert, allerdings deutlich zu spät. Mhm. Wenn es nicht zu spät wäre, würde man in Berlin ja nicht Hotels anmieten und für hunderte Millionen die Leute da unterbringen. Mhm. Und was ist denn eigentlich jetzt mit den Menschen, die zu Millionen in Deutschland leben, ohne einen deutschen Pass und im Sozialsystem sind? Allein 2,7 Millionen Menschen beziehen Bürgergeld, obwohl sie per Definition gar keine Bundesbürger sind. Da gibt es jetzt ja immer mehr den Begriff, den man versucht von den Seiten der AfD reinzubringen, das nicht Bürgergeld zu nennen, sondern Migrantengeld. Und da sind eure Argumente ganz schön schwach, was das angeht.
Tja, also insgesamt schaut die Politik ja einfach lieber weg. Aber vielleicht, Moment, kann ich dich ja jetzt mit dem Argument überzeugen.
Sagen Sie uns doch mal, wer macht's denn besser? Wollen wir es so haben wie zum Beispiel die Chinesen? Da wird alles durchgewinken. Oder vielleicht auch Nordkorea, dem großen Führer. Ja? Ja, wird ja oft gesagt, wir brauchen einen, der hier richtig durchgreift und hier bestimmt. Das ist doch keine Demokratie.
Falsche Frage. Frage nicht, wenn du die Antwort nicht hören willst.
Richtig, ja.
Also okay, wahrscheinlich nicht. Aber wenn man jetzt immer nur mit Negativbeispielen kommt, dann bringt das ja auch nichts. Also im Vergleich zu Djibouti haben wir eine prima Infrastruktur. Und im Vergleich zum Sudan gibt es hier erfreulich wenig bewaffnete Söldner auf den Straßen. Aber ist das jetzt das Maß aller Dinge?
Wohl kaum. Und ihr merkt, die sogenannten Pro-Argumente der ARD sind eigentlich keine. Dafür gibt es in der Sendung aber eine Menge Kontrapunkte, die der Merz-Regierung da angekreidet werden. Ohne allerdings zu sagen, dass Merkel und Scholz diese Entwicklung erst eingeleitet haben.
Wie teure Lebensmittelpreise oder der wirtschaftliche Niedergang. Und natürlich wurde bei Die 100 auch wieder ausführlich über das Stadtbild gesprochen. Aber nicht als Kritik an der Migrationspolitik, sondern um Friedrich Merz als Rassisten darzustellen.
Was würden Sie sagen?
Ich glaube, ich würde bestehen.
Sie würden durchkommen wahrscheinlich? Mhm. Okay.
Ja.
Ne? Ja?
Ja, ich denke.
Der Mann hier neben Ihnen, Sie haben sich so ein bisschen weggestellt, aber brutal.
Ne? Also ich denke, ich würde nicht bestehen.
Für alle, die uns nur hören, aber nicht sehen, der Moderator hält so eine Schablone mit Hautfarben in der Hand. Die stammt übrigens aus der Cartoonserie Family Guy.
Er hält sie an die Wange einer weißen Frau und suggeriert, sie würde in den Augen von Friedrich Merz wohl ins Stadtbild passen. Daneben steht dann ein junger schwarzer Mann, der diesen Test wohl nicht bestehen würde.
Wow.
Herr Joppa, wir dürfen niemals einen von den Heiligen Drei Königen schwarz anmalen. Mhm. Niemals einen Sternsinger mal schwarz anmelden. Mhm. Blackfacing geht gar nicht. Mhm. Aber jetzt halten sie den Leuten irgendwelche Schablonen ins Gesicht.
Weil sie suggerieren, dass das der Friedrich Merz macht. Dann geht das natürlich. Ganz großes öffentlich-rechtliches Kino.
Für alle Schwarzen, für alle Deutschen mit Migrationshintergrund, für alle da draußen nochmal zu mitschreiben. Mit dem Stadtbild hat Friedrich Merz nie gesagt, dass sie aufgrund eurer Hautfarbe nicht in unser Stadtbild passt. Was er gesagt hat, ist, dass rumlungernde, messerschwingende Kriminelle nichts in unserem Stadtbild zu suchen haben. Und ihr missbraucht das Ganze permanent. Sie missbrauchen das alles in ihre Richtung. Das ist wirklich Populismus und das ist richtig schlechter Populismus, weil solche zwei Populisten wie wir das ganz easy umdrehen können und euch in eure gebührenfinanzierten Fressen schlagen können. Das ist Scheißpolitik.
Ach was.
Ja, und dafür müssen wir bezahlen, aber bitte, Herr Huber, weiter.
Na, falls ihr jetzt möglicherweise neugierig geworden seid, wie sich denn die Regierungszustimmung innerhalb dieser einen Sendestunde im Publikum verändert hat, überraschenderweise kaum.
Vorher waren 76% keine Fans der Regierung, am Ende waren es 74%. Übrigens, versteht uns mal bitte nicht falsch, wir finden unsere aktuelle Regierung auch nicht klasse. Aber die wirklichen Probleme des Landes kamen in der Sendung ja kaum zur Sprache.
Nee, kein Wort über die verheerende Energiewende, kein Wort zu migrationsbedingter Gewalt, kein Wort über den Zustand der Meinungsfreiheit. Das sind Punkte, wofür man die Regierung wirklich kritisieren könnte.
Na, zum Glück gibt es die Vereinigten Staaten von Amerika.
In ihrem neuen nationalen Sicherheitsplan greifen die USA Europa scharf an. Die Vorwürfe? Zensur der freien Meinungsäußerung, Unterdrückung politischer Opposition, sinkende Geburtenraten, Verlust nationaler Identitäten.
Vor wenigen Tagen hat US-Präsident Donald Trump eine neue nationale Sicherheitsstrategie veröffentlicht. Das ist sowas wie die außenpolitische Richtlinie der USA für die Zukunft.
Im Kern steht dabei, wenig überraschend, das Fortbestehen und die Sicherheit der Vereinigten Staaten. Da geht es um Abschiebungen, um Aufrüstung und wirtschaftlichen Wohlstand. Besonders spannend ist aber der Teil, in dem es um Europa bzw. die EU geht.
Da heißt es im Wortlaut: Der wirtschaftliche Niedergang wird von der realen und noch gravierenden Aussicht auf den Untergang der Zivilisation überschattet. Zu den größten Problemen, mit denen Europa konfrontiert ist, gehören die Aktivitäten der Europäischen Union und anderer transnationaler Gremien, die die politische Freiheit und Souveränität untergraben, die Migrationspolitik, die den Kontinent verändert und Konflikte schafft, die Zensur der freien Meinungsäußerung und die Unterdrückung der politischen Opposition, der Einbruch der Geburtenraten sowie der Verlust der nationalen Identität und des Selbstbewusstseins.
Wow, kurz gesagt, durch Migration und Geburtenraten findet ein Bevölkerungsaustausch statt. Und wer Kritik übt, wird zensiert.
Die USA, einst engster Verbündeter, Leuchtturm der Demokratie, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und nun diese Analyse, die in Deutschland sofort den Nazi-Stempel bekommen hat. Denn wer sowas sagt, ist natürlich rechts.
Weiter heißt es übrigens, sollte sich dieser Trend fortsetzen, wird Europa in 20 Jahren oder weniger nicht mehr wiederzuerkennen sein. In Brüssel und Berlin führte das zu spontaner Schnappatmung und zu Empörungswellen.
Wir brauchen diesbezüglich keine Hinweise von draußen.
Das hier, das ist die Scheidungsurkunde von Donald Trump mit Europa.
Wenn ich solche Sätze lese, dann habe ich den Eindruck, das hat Putin aufgeschrieben oder die AfD.
Sagt Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Und das sagt eigentlich schon alles.
Interessant übrigens, fast alle Kritiker dieser US-Analyse beziehen sich auf die Aussagen über Meinungsfreiheit und Unterdrückung der Opposition. Also die Regierung sagt, die Opposition wird nicht unterdrückt. Mhm. Finde den Fehler. Aber fast gar nicht geht es bei der Kritik um die zivilisatorische Auslöschung oder um die innere Sicherheit. Warum wohl?
Vielleicht ja, weil es stimmt. Vielleicht, weil wir folgende Bilder aus Deutschland mittlerweile ganz gut kennen.
Das war Berlin vor dem Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz am vergangenen Sonntag. Also da waren wirklich hunderte Flaggen, die geschwenkt wurden. Es war aber nicht Schwarz-Rot-Gold, denn Schwarz-Rot-Gold macht braun. Das haben wir in dieser Woche bereits gelernt.
Ja, natürlich.
Jetzt stellt euch mal vor, da wären wirklich 5000 Deutsche mit schwarz-rot-goldenen Fahnen und es wäre nicht einmal Fußball-WM. Mm. Wie krass wäre das denn? Stell dir mal vor, es wäre der 3. Oktober gewesen und die Deutschen würden ihr Land feiern.
Warum?
Polizeikette und immer feste Druff, hätte man früher gesagt. Also, ähnliche Bilder kennen wir übrigens auch vom Weihnachtsmarkt in Mainz vor einem Jahr.
Hallo!
Und hier wieder der vergangene Sonntag, diesmal in Essen. In ganz Deutschland gehen Zehntausende Syrer auf die Straße. Sie feiern den Sturz des syrischen Machthabers Assad. Augenzeugen berichten, dass sie dabei auch Weihnachtsmärkte blockieren oder sogar überrennen.
Na, was machen solche Bilder mit euch?
Wenn diese Menschen so glücklich über das Ende von Assad sind, warum feiern sie das eigentlich nicht in ihrer Heimat?
Müssten sie jetzt nicht ihr Land vor Ort wieder aufbauen?
Darüber kann man zumindest mal diskutieren. Also zumindest die Syrer, die hier in einer Parallelgesellschaft leben, die sich nicht integrieren, die eigentlich eh die muslimischen Werte bevorzugen.
Ja, das Stadtbild in Deutschland hat sich geändert. Die Gesellschaft hat sich geändert. Und auch das Sicherheitsgefühl ist ein anderes geworden. Hier eine Umfrage der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung auf den Straßen Berlins.
Ich frage mich, was machen eigentlich all die anderen Frauen, um sich sicher zu fühlen?
Es hat sich massiv geändert in Berlin. Ich suche andere Wege, dass ich halt irgendwie nur noch auf der Straße unterwegs bin.
Ich habe eine Funktion auf dem Handy. Wenn ich 5-mal den Ausknopf drücke, dann wird 110 angerufen.
Da wollte mich einer mal erwürgen. Ich hatte aber hier einen Schlüssel in der Hand und habe sie ihm dann im Gesicht gehauen.
Da wurde ich auch einmal verfolgt. Da bin ich so eine halbe Stunde Umweg gelaufen.
Ein Selbstverteidigungskurs kann auch nicht schaden.
Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wen die Friedrich-Ebert-Stiftung für all das verantwortlich macht.
Die Antwort kann nur lauten, Männer. Männer sind die Täter.
Hätte sein können, aber nein, ausnahmsweise nicht.
Dann ist es bestimmt der Wohnungsmangel, der die Menschen auf die Straße treibt.
Nee, ich sag's euch. Verantwortlich für das fehlende Sicherheitsgefühl bei den Frauen ist laut Friedrich-Ebert-Stiftung die dunkle Jahreszeit.
Witzig, nicht. Hat Donald Trump etwa doch recht? Ja, natürlich hat er das. Was die Einschränkung der Meinungsfreiheit angeht, so haben wir das in der Vergangenheit immer wieder gezeigt und auch selbst erlebt.
Was die Unterdrückung der Opposition angeht, so ist die Brandmauer der beste Beweis. Oder der Ausschluss der AfD aus wichtigen Ausschüssen, von Kandidaturen oder die Weigerung von Stiftungsgeldern und.
Und die zivilisatorische Auslöschung klingt zwar sehr drastisch, ist im Kern aber korrekt. Zumindest, wenn man damit die deutsche Kultur oder das Stadtbild meint oder auch die Politik. Und das zeigt unser letztes Beispiel von heute.
Kennt ihr diesen Mann hier? Der Kerl, der ist jetzt echt eine große Nummer geworden.
Ja, ich bin super glücklich, sehr dankbar dafür. Dankbar dafür, dass die Kielerinnen und Kieler mir das Vertrauen heute ausgesprochen haben.
Samet Yilmaz ist seit Sonntag neuer Bürgermeister von Kiel. Seine Partei, Bündnis 90 Die Grünen.
Yilmaz ist der Sohn türkischer Gastarbeiter und eigentlich ein tolles Beispiel für gelungene Integration. Erst Ausbildung zum Chemielaboranten, dann studierte er Politikwissenschaften und Islamwissenschaften.
Danach arbeitete er im Innenministerium von Schleswig-Holstein, wo er unter anderem für islamischen Extremismus zuständig war. Im gleichen Bereich war er dann später Referatsleiter des Verfassungsschutzes.
Ja, den Job hat er aber kürzlich verloren. Warum? Bei einer Sicherheitsüberprüfung wurde festgestellt, dass der Grünen-Politiker Kontakt zu den Grauen Wölfen hatte, eine ultranationalistische und teils radikale Gruppierung aus der Türkei.
Die Organisation ist als extremistisch eingestuft, gilt in der Türkei als rechtsextrem, verfolgt die Idee des Großtürkischen Reichs, ist in Frankreich und Teilen Belgiens verboten. In Deutschland reicht es damit immerhin noch zum Bürgermeister.
Ja, unser Land verändert sich.
Nur ein Wort dazu, entschuldige bitte, dass ich heute ein bisschen ausschweife, aber es lohnt sich ja. Macht euch mal klar, der Mann war beim Verfassungsschutz Referatsleiter und ist offensichtlich ein Grüner. Und jetzt geht er praktisch direkt vom Verfassungsschutz in das Bürgermeisteramt als Grüner. Kommt man da vielleicht zu der Idee, dass der Verfassungsschutz mittlerweile von Grünen wimmelt?
Nein.
Naja, ist ja nur so eine Idee. Also die AfD wird natürlich sagen, so, ist doch ein Beweis, oder nicht? Und wenn man sich, Leute, wenn man sich nicht angreifbar machen möchte als Verfassungsschutz oder als die Grünen, als Demokratie, dann sollte man solche Wechsel garantiert nicht vollziehen, okay? Haben die Grünen in Kiel denn wirklich überhaupt keinen anderen Deutsch-Türken, den sie nach vorne stellen können?
Nee, die anderen waren nicht so gut integriert.
Nee, die anderen waren bei den Grauen Wölfen.
War fest bei den Grauen
Wölfen. Referatsleiter, Graue Wölfe, Abteilung Kiel.
Also wie gesagt, Freunde, unser Land verändert sich. Das kann man mögen, das kann man aber auch ablehnen. Dann wird man halt in eine Ecke mit AfD und Putin gestellt. Aber wisst ihr was? Das ist uns egal. Solange wir nicht lautstark sagen, was die Probleme sind, wird Deutschland nur in einem Bereich einsame Spitze sein. Im Verdrängen. Und je länger wir Probleme verdrängen, desto heftiger holen sie uns wieder ein.
Ich möchte das Gegenteil von dem, was Sie offensichtlich empfinden. Ich möchte das Gegenteil von dem erreichen.
Aha.
Ich schlage vor, genug Merz für heute.
Ja. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Was bleibt, ist dieser süße, vorweihnachtliche Duft aus gebrannten Mandeln, Glühwein, Hoffnung und Endzeit. Aber zusammen schlittern wir da schon durch. Zusammen werden wir auch die dunkle Jahreszeit diesmal wieder zum Leuchten bringen.
Ich meine, wo sind wir denn? Wir leben ja nicht in einem autoritären Land,
ja,
wo das nicht mehr geht. Also ein bisschen Demokratie muss schon sein.
Aber wirklich nur ein bisschen, lieber Markus Söder. Ihnen fliegt der ganze Murks nämlich um die Ohren. Vorausgesetzt, die Bürger erwachen langsam mal aus ihrem Winterschlaf. Aber dafür sind wir ja da. Hier beim Kontrafunk lassen wir nicht locker. Nö. Nicht locker in der Schweiz, nicht locker in Österreich und nicht locker in Deutschland. Nächste Woche Folge 303. Mein Name ist Benjamin Golme. Ich freue mich auf Sie.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.